Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von The Real Pain. Sommerzeit ist Ferienzeit und Ferienzeit ist auch Kurzzeitvermietungszeit, Airbnb-Zeit. Viele von uns, mich eingeschlossen, buchen ja mittlerweile nicht mehr ausschließlich Hotels, sondern eben auch Airbnbs. Und zu diesem Thema, da hat es ja vor 2 Jahren große Änderungen, insbesondere in Wien gegeben, beziehungsweise auch in Tirol, haben wir uns heute die Irina Gogel-Hassanin eingeladen. Wir freuen uns sehr, Irina, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und magst du uns vielleicht gleich zum Einstieg deine Meinung zu Kurzzeitvermietung und entsprechenden Regelungen mitteilen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Irina Gogel-Hassanin, mein Name. Ich bin Rechtsanwältin in Wien, tätig seit doch einiger Zeit im Immobilienrecht und seit circa 9 Jahren beschäftige ich mich auch immer wieder vermehrt mit Themen rund um die Kurzzeitvermietung. Warum? Weil wir selbst Apartmentvermieter sind in der Familie. Wir dachten damals, dass es eine gute Idee ist. Das war noch bevor die Wiener Bauordnungsnovelle gekommen ist. Das hat uns alles ein bisschen erschwert. Aber wie wir heute noch hören werden, es gibt, wenn auch mühselige Wege rundherum. Ja, es ist, ich glaube, dass die Kurzzeitvermietung generell, ja, diese Ferienvermietung zu Österreich dazu gehört. Ja, das ist erst durch Airbnb und deswegen, ich hasse das Wort Airbnb-Vermietung. Ah, du machst Airbnb. Was soll das heißen? Ja, ich mache nicht Airbnb, sondern ich vermiete eine Wohnung zu Ferienzwecken. Und das ist historisch in Österreich immer schon so gewesen, besonders am Land. Viele Leute in den Skigebieten zum Beispiel. Viele Leute haben ein Haus gebaut und dann noch 1-2 kleine Wohnungen dazu, die sie dann an Touristen vermietet haben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und,
oder Urlaub auf dem Bauernhof ist ja genau das Gleiche.
Ja, genau. Urlaub auf dem Bauernhof. Genau dasselbe. Ja. Und das ist nicht in Verruf. Und dann kommt eine Plattform, die es den Menschen leichter macht, an diese Immobilien ranzukommen für ihren Urlaub. Und dann wird das Ganze auf einmal schlecht geredet.
Mhm. Wir haben es ja schon kurz in der Einleitung angesprochen, die Wiener Bauordnung. Vielleicht magst du uns kurz für alle Hörer und Hörerinnen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, sagen, was war vorher möglich und was hat die Wiener Bauordnung, die Bauordnungsreform da jetzt eingeschränkt im Zusammenhang mit der Kurzzeitvermietung? Ich sage jetzt nicht Airbnb-Vermietung.
Ja. Also vor der Bauordnungsnovelle war es so, dass man in allen Zonen Wiens, die nicht als Wohnzone deklariert waren, unbeschränkt Kurzzeit vermieten konnte. Das hat sich jetzt insofern geändert, als man hier maximal 50% der Flächen, die nicht in der Wohnzone liegen, vermieten darf, aber auch nur, wenn es hierzu eine entsprechende Widmung gibt. Das bedeutet kurz gesagt, jeder, der eine Wohnung in einem Haus im 14., 15., 16. zum Beispiel hat, die Kurzzeitvermietung nicht durchführen kann, sofern nicht diese Wohnung in Apartments umgewidmet wurde. Und diese Umwidmung, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu, ist sehr schwer, weil man da die Zustimmung aller Eigentümer braucht und viele Hürden durchlaufen muss. Es gibt die Möglichkeit, auch eine Ausnahmebewilligung zu beantragen. Also man widmet die Wohnung nicht um, aber man bekommt eine Ausnahmebewilligung, die ist 5 Jahre befristet. Aber auch hierzu gibt es Hürden, nämlich insbesondere die Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer. Das Ganze ist natürlich einfacher, wenn man Eigentümer des ganzen Hauses ist, aber es ist ja nicht immer die Großgrundbesitzer, die da Kurzzeitvermietung machen, sondern es sind hauptsächlich die Menschen, die 1-2 Anlegerwohnungen haben und sich ein bisschen mehr als den Richtwert Mietzins dazu verdienen wollen. Zum Mietzins kommen wir wahrscheinlich auch noch. Es hat sich insofern auch was positiv verändert, als man jetzt auch in der Wohnzone vermieten darf. Das war vorher gänzlich ausgeschlossen, aber jetzt kann man bis zu 20% der Flächen in der Wohnzone umwidmen lassen und dann kann man auch diese Objekte Kurzzeit vermieten. Also ein kleiner positiver Effekt.
20% von welcher Fläche?
Ja, die Berechnung ist auch eine Wissenschaft für sich. Es geht um die Wohnflächen, wobei das Erdgeschoss nicht mitgerechnet
wird. Vom Gesamthaus.
Vom Gesamthaus, okay. Genau. Mhm. Und da muss man dann auch aufpassen bei den Umwidmungen, dass diese 20% sich nicht in einem Stockwerk, dass die nicht in einem Stockwerk liegen, sondern sich das verteilt, weil wenn, da gibt's dann auch wieder unterschiedliche Auslegungen bei den einzelnen Behörden, die dafür zuständig sind. Es ist ja grundsätzlich die Baupolizei zuständig, aber in jeder Region gibt's dann wieder eine eigene Stelle und die handhaben das leicht unterschiedlich. Also grundsätzlich sagt man, wenn mehr als 50% eines Geschosses umgewidmet werden soll, dann wird das wieder als Neubau betrachtet und das hat natürlich wieder zusätzliche Auflagen, insbesondere was die feuerpolizeilichen Bestimmungen betrifft, mit sich. Ja.
Ja, vielen Dank. Vielleicht bevor wir gleich zu sehr ins Detail kommen, würde ich gerne noch auf einer Metaebene drüber sprechen, woher kommt eigentlich diese Diskussion, auch die teilweise politisch polarisiert geführte Diskussion zu Kurzzeitvermietungen. Also wir haben in Wien derzeit ein sehr herausforderndes Umfeld für Wohnungssuchende und korrigiere mich, meine Wahrnehmung ist, es geht natürlich bei den politischen Themen oft darum, dass Wohnungen irgendwie dem Markt, dem Wohnungsmarkt entzogen werden. Ja, das nenne ich jetzt einmal so. Ja. Wir haben mir da die Zahlen angeschaut und das ist recht spannend im internationalen Vergleich. Also wir haben in Wien einen Wohnungsbestand von ca. 1,5 Millionen Wohnungen. Es sollen ca. 20.000 Wohnungen Kurzzeit vermietet werden. Da weiß ich aber nicht, bitte vielleicht ein Kommentar, nämlich ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen hier sehr stark schwanken, sozusagen die Dunkelziffern und Ähnliches. Sind 20.000 Wohnungen 1,4% des Wohnungsbestandes. In Paris sind es schon 2-3%, die der Kurzzeitvermietung zugeführt werden. Und ganz dramatisch ist es in Spanien. In Barcelona sollen das 20% des Wohnungsbestandes sein, die Kurzzeitvermietung. Und in Lissabon noch höher. Und beide Länder planen, ich sage das jetzt salopp, alleinhaft ein Verbot ab 2028 für Kurzzeitvermietungen. Wie ist jetzt das einzuordnen hier, was ich angesprochen habe, sozusagen dieses Grundrauschen im Hintergrund? Wie stark wirkt das ein und wie vor allem wird es weitergehen, der Trend? Weil an den Zahlen habe ich gerade jetzt gezeigt, dass wir in Wien ja noch eine relativ niedrige Quote haben. Wie siehst du das?
Also ich halte dieses Argument, es werden Wohnungen dem Wohnraum entzogen, für ein sehr polemisches Argument, das mit Zahlen, wie du schon gesagt hast, nicht belegbar ist. Das wirkt gut im Wahlkampf. Da sagt man, ja, wir brauchen mehr Wohnungen, weil ja, wir brauchen mehr Wohnungen. Aber der Grund, warum wir eine Wohnungsnot haben, ist nicht, dass Wohnungen auf Airbnb oder anderen Plattformen Kurzzeit vermietet werden, sondern aus meiner Sicht ist die Problematik eher, dass die Rahmenbedingungen für den Neubau in Österreich extrem schwierig sind. Ja, das sieht man ja auch, dass neue Bauprojekte kaum mehr realisierbar sind. Und da spielt natürlich aus meiner Sicht schon auch die Mietzinspolitik der Regierung oder der Regierungen eine Rolle. Und auch die Restriktionen, die das Mietrechtsgesetz bei der Mietzinsbildung mit sich bringt. Und das spielt auch dann wieder hinein, warum Vermieter oder warum Eigentümer von Wohnungen sich Alternativen überlegen, statt eine Wohnung zu vermieten. Hier andere Nutzungsmöglichkeiten sich anzusehen, soweit das möglich ist, weil die Mietzinsbildung in Österreich natürlich schon sehr restriktiv ist.
Weil man halt einfach du meinst, wenn man langfristig vermietet, dann hat man die Mietzinsbindung, insbesondere im Altbau. Und wenn du jetzt aber nur Kurzzeitvermietung machst, Arbeitswohnungen zum Beispiel, was maximal 6 Monate und so weiter, ist man halt aus dem Mietrechtsgesetz heraus und kann den Mietzins quasi frei vereinbaren.
Zum Beispiel, ja. Und ich meine, ich finde ganz offen die Mietzinsbindung im Altbau auf den Richtwert Mietzins völlig absurd, weil das sind die Häuser, die am meisten Instandsetzung und Instandhaltungskosten verursachen und dort darf man den geringsten Mietzins verlangen. Also
sind auch meist die Häuser in den besten Lagen.
Ja, sind meistens ja, und es sind aber auch die Häuser, die Wien ausmachen. Ja, also wir wollen ja die Altbauten nicht verlieren, sondern wir müssen sie eigentlich schützen. Ja, und wir müssen die Eigentümer, die bereit sind, diese Altbauten noch zu halten. Und wie gesagt, das sind nicht alles Großgrundbesitzer. Ja, auch wenn jemand ein Haus erbt, ein Zinshaus, dann ist das oft mehr Belastung als Segen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Also ich finde es sehr schade, dass die Politik das, die Wahrnehmung so ein bisschen gedreht hat. Und ja, jetzt, wie gesagt, ich glaube, die 20.000 Wohnungen, die du erwähnt hast, sind fast überzogen, weil ich habe mich jetzt auch noch kurz informiert. Auf Airbnb gibt es circa momentan 14.000 Inserate, wobei natürlich Airbnb nicht die einzige Plattform ist, auf der Wohnungen vermietet werden oder angeboten werden können. Aber davon sind auch sehr viele Zimmer. Mhm. Und davon sind auch tatsächlich Wohnungen, die nur teilweise vermietet werden an Touristen, aber sonst gemeint, also selbst genutzt werden. Und diese Möglichkeit bietet die Bauordnung ja auch, dass du 90 Tage im Jahr deine Wohnung vermieten darfst, ohne dass du irgendwelche Genehmigungen brauchst.
Ergänzendes Kommentar noch zu den Zahlen und etwas entwaffnend für die Polemik. Der Leerstand ist höher. Also die Leerstandszahlen, wenn man denen glauben kann, bei Wohnungen, ja, sind höher als die der Kurzzeitvermietung, prozentuell.
Ja.
Und auch absolut der Miete.
Ja. Da sieht man dann auch, dass die Kurzzeitvermietung eben nicht den Wohnraum entzieht, sondern andere Maßnahmen, die von der Regierung gesetzt werden oder die halt nicht geändert werden, sage ich jetzt mal. Das ist ja etwas historisch Gewachsenes und niemand traut sich, das zu ändern, leider.
Gibt es eigentlich in anderen, über Wien haben wir jetzt schon so wahnsinnig viel gesprochen, aber gibt es eigentlich auch in anderen Bundesländern oder in anderen Landeshauptstädten diese Einschränkungen, wie es in Wien gibt, wahrscheinlich nicht so streng. Ich meine, in Tirol haben wir wieder ein anderes Thema mit den zweiten Wohnsitzen. Aber wie ist es in, keine Ahnung, in den anderen Bundesländern?
Nein, in den anderen Bundesländern hat man die starken Einschränkungen, die es in Österreich, die es in Wien gibt, nicht. Mhm. Aber es gibt schon Bestimmungen, die das zum Teil einschränken, aber die findet man dann mehr im Raumordnungsrecht und nicht in der Bauordnung. Und in anderen Bundesländern hat man auch nicht das Problem, dass man so viele Altbauten hat, die an den Richtwert gebunden sind. Und auch das Mietzinsniveau generell, weil die Nachfrage nicht so hoch ist, ist auch im frei vereinbarten Mietzins anders. Das heißt, das gleicht sich wieder ein bisschen aus. Und auch der Tourismus ist in anderen Bundesländern nicht so stark wie in Wien. Wien ist ja eine ganzjährige Destination mittlerweile. Da ist sogar der Sommer das fast das Schlechteste, ja, abgesehen von Jänner, Februar, wo überall irgendwie die Leute alle zu Hause bleiben, ja, außer in den Skigebieten. Aber sonst hat man in anderen Bundesländern, Burgenland zum Beispiel, hat man ein paar Monate im Sommer, wo die Leute interessiert sind, an den Neusiedlersee zu fahren und sonst jetzt dort nichts. Mhm. Ja.
In Tirol? Beziehungsweise in Kitzbühel, ich muss gestehen, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit dem Thema Zweitwohnsitze. Da hat es ja das Thema gegeben, dass man in Kitzbühel keine Zweitwohnsitze mehr anmelden darf oder sollte. Was ja dann zu einem, wo es dann Gerüchte gab, na, das kommt ein wahnsinniger Preisverfall, weil jetzt kauft ja keiner mehr die ganzen Chalets und was immer dort sind.
Ja, also in Tirol ist tatsächlich, das ist so ein bisschen, also ein anderes Problem als in Wien, aber die versuchen auch massiv, die Kurzzeitvermietung einzuschränken, beziehungsweise eben nicht nur die Kurzzeitvermietung, sondern auch die Selbstnutzung zu Ferienzwecken, weil sie befürchten, dass die Gemeinden ausgehöhlt werden und dort kein echtes Leben mehr stattfindet. Und Kitzbühel ist halt eben da das Paradebeispiel, weil es auch so nah an München ist und sehr viele Münchner dort Zweitwohnsitze begründet haben und dann in den Monaten, in denen dort nicht viel los ist, die Stadt sehr leer ist. Und das ist das, was die Politik dort ändern möchte. Und die lösen das über das Raumordnungsrecht. Das heißt, die schränken bei Neubauten die Widmungsmöglichkeit der einzelnen Einheiten ein. Und da sagen sie, wir haben schon genug Zweitwohnsitzwidmungen, wir wollen nicht mehr. Das bedeutet, wenn du etwas baust, dann kannst du das nur bauen, indem du dort einen Hauptwohnsitz begründest. Das ist natürlich ein Problem für Entwickler, die jetzt sagen, okay, wir bauen hier tolle Chalets, aber wir können die nur an jemanden verkaufen, der dort dann seinen Hauptwohnsitz begründen möchte. Und das ist schwierig.
Ja. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, weil es gibt ja viele Gemeinden auch in Niederösterreich und so weiter, wo du, wenn du ein Grundstück kaufst, innerhalb von einer gewissen Zeit eine Bauverpflichtung hast, du dort Hauptwohnsitz zu begründen hast. Ich denke jetzt nur, blödes Beispiel, vielleicht jetzt im Vergleich zu Kitzbühel, aber an Gmünd, ja, da hast du den Grund mehr oder weniger geschenkt gekriegt, wenn du dort Hauptwohnsitz begründest zum Beispiel.
Ja.
Andere Intention, hat man natürlich versucht, Leute dort wieder anzusiedeln. Und nicht so wie in Tirol, Kitzbühel eben zu versuchen. Aber auch eigentlich das Gleiche, da versucht man auch Leute wieder ganzjährig anzusiedeln.
Genau. Ich meine, das machen ja andere Gemeinden auch. Da gibt es ja in Italien diese 1-Euro-Häuser, ja, die machen genau dasselbe. Die wollen halt die Gemeinden wiederbeleben. Und das verstehe ich schon, ja, dass man sagt, ja, gut, ich möchte auch ein Leben abseits des Tourismus in dieser Gemeinde haben. Und bei den Gemeinden ist es ja anders als in Wien, so dass der Platz auch beschränkt ist. Also die ist ja nicht, das ist ja nicht so groß dort. Ja. Ja. Aber ja, grundsätzlich ist, glaube ich, so wie ich gesagt habe, also gerade in den Skigebieten schon sehr wichtig, dass man diese Balance hält. Ja. Dass man sagt, okay, ja, es ist wichtig natürlich, dass Einheimische, unter Anführungszeichen, dort leben und den Ort beleben. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dass man, weil ja viele dieser Gemeinden vom Tourismus leben, dass man ausreichend Möglichkeiten gibt, dass Touristen dort ihre Urlaube verbringen können. Und wie gesagt, nicht jeder will ins Hotel. Ja, gerade Familien sind die, das ist das Paradebeispiel, die Ferienwohnungen anmieten.
Ja.
Ich auch.
Ja, voll.
Ich möchte ein bisschen auf die Zahlen kommen oder zum Geschäftsmodell, ja. Wir haben schon vorhin gesagt, also Airbnb ist halt jetzt nur noch mal, weil es einfach so eine bekannte Plattform ist, wird jetzt oft als Begriff herangezogen für Kurzzeitvermietungen. Die Zahlen sagen, bitte korrigier mich da aber sofort, dass so die durchschnittliche ADR, also die durchschnittliche Nächtigungsmiete, die bezahlt wird, so zwischen 120 und 130 Euro liegt.
Pro Nacht?
Ja. Ist das für dich plausibel?
Das kann schon hinkommen, wobei es sehr viele Wohnungen gibt, gerade in den Außenbezirken, die für erheblich weniger vermietet werden. Und das hängt sehr stark auch von der Lage, also in U-Bahn-Nähe ab und auch welchen Standard die Wohnungen haben.
Und muss man fairerweise dazu sagen, dass die Auslastungszahlen scheinen zumindest nach unseren Quellen deutlich niedriger zu sein als im Hotelbereich, da wird so von 60% oder unter 60% gesprochen, was natürlich das auch wieder relativiert. Ja?
Richtig.
Aber Fakt ist, es ist gegenüber einer klassischen, auch einer freien Miete oder frei vereinbarten Miete, ein attraktives Geschäftsmodell.
Ja, also attraktiver. Man wird nicht reich dadurch, ja, sage ich auch. Also oft wird so der Eindruck erweckt, wenn ich jetzt meine Wohnung auf Airbnb vermiete, anstatt dass ich sie langfristig an einen normalen Mieter vermiete, dann werde ich reich. Na, so ist es nicht. Ja. Es ist ja auch sehr viel Aufwand dahinter, das darf man nicht vergessen. Ja. Die Wohnung muss jedes Mal gereinigt werden. Die Gäste, sie müssen möbliert sein. Ja. Es muss der Intervall der Instandhaltungen ist viel höher als in einer langzeitvermieteten Wohnung. Auch der buchhalterische Aufwand ist viel größer. Deswegen gibt es ja auch Firmen, die das für Eigentümer übernehmen, die natürlich dadurch, dass sie das hauptberuflich machen, den Umsatz steigern können. Aber der Aufwand ist immens. Ja.
Eine Frage noch, du hast das schon erwähnt, in Wien, ich muss jetzt wieder in Wien heranziehen, weil es doch also ein großer Kurzzeitvermietungsmarkt ist.
Am meisten zu erzählen, ja.
Ist ja die Baupolizei, die MA37, zuständig für die Überwachung. So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie funktionieren die Kontrollen? Wie laufen die ab? Wie häufig sind die? Wie werden die vorgenommen?
Also die Baupolizei kommt meistens in der Früh, ja, klopft an die Wohnungen und wie sie die Wohnungen aussuchen, das sind entweder, also eigentlich zu 90% Meldungen von Nachbarn. Oft sind die anonym, aber die sagen, an dieser Adresse wird Kurzzeit vermietet und dort geht die Baupolizei dann hin. Dass sie selbst recherchieren und an die Adressen kommen, das ist wirklich vernachlässigbar klein, dieser Prozentsatz. Das passiert maximal, wenn sie in Booking.com recherchieren, weil dort die Adressen offengelegt sind. In Airbnb findet man die Adressen nicht so leicht, weil nur die Gegend quasi sichtbar ist, wo sich dieses Objekt befindet. Aber großteils sind Hinweise von Nachbarn, die sich beschweren über Lärm oder andere Themen. Also das heißt, die Baupolizei kommt in der Früh hin, klopft an, schaut, dass sie zwischen 6 und 7 in der Früh da ist, dass sicher ist, dass die Gäste noch da sind. Und dann fragen sie die Gäste, warum, ob sind sie die Mieter oder wohnen sie hier langfristig oder sind sie hier nur vorübergehend, haben sie eine Buchung. Und die Mieter zeigen ihnen dann meistens, ja, ich habe eine Buchung. Und dann sagen sie danke, auf Wiedersehen und gehen. Und dann wird an den Eigentümer oder den Vermieter, meistens sind es ja die Eigentümer, die das machen. Es gibt zwar noch Einzelfälle, wo der Eigentümer die Wohnungen vermietet an jemanden, der das dann betreibt, aber das sind meistens die schon umgewidmet sind mittlerweile. Na, und dann geht der Prozess los, dann wird ein Brief geschickt mit der Aufforderung zur Rechtfertigung, weil der Sachverhalt geschildert wird, wie er erfahren wurde von dem Beamten. Dann kann man Stellung nehmen dazu. Und wenn es ein Erstvergehen ist, sozusagen, also wenn die Wohnung nicht schon vorher am Radar war, dann ist es oft noch so, besonders wenn das jetzt zum Beispiel ein Vermieter ist, der nur eine Wohnung vermietet hat, dass dann eine Verwarnung ausreicht. Also es gibt zwar die Möglichkeit, sehr hohe Strafen zu verhängen, aber das wird beim Erstvergehen in den wenigsten Fällen gemacht. Und dann sollte man es unterlassen.
Letzte Frage dazu zum Thema, gibt es eine eigene Abteilung bei der MA37 oder sind das die auch andere baupolizeiliche Themen begutachten und in der Stadt unterwegs sind?
Also Sie haben jetzt eine Taskforce für diese Kurzzeitvermietung errichtet. Es sind einige Beamte, die wirklich ausschließlich diese Überprüfungen machen. Wie viele es momentan sind, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber die Stadt hat generell ein Personalproblem und ich glaube, es wird nach außen hin kommuniziert, als wären es mehr, als es tatsächlich sind, wenn ich das jetzt einmal so behaupten kann.
Verstehe. Ich habe ja, es hat ja damals, wie Triple fertig erstellt worden ist, sind ja da wahnsinnig viele Wohnungen eben mit dem Gedanken der Kurzzeitvermietung gekauft worden. Es war dann natürlich, wie diese Bauordnungsnovelle dann durchgegangen ist, war dort ein Riesenthema, dass viele Käufer von diesen Wohnungseigentumsobjekten gesagt haben, sie sind da jetzt, ihr Geschäftsmodell funktioniert da jetzt nicht mehr, ja. Weißt du, kennst du Fälle davon? Wie sind die dann weitergegangen? Haben die geklagt? Wen haben die geklagt? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit zu klagen? Was gibt es da für Optionen? Wenn ich jetzt eine Wohnung gekauft habe, in einer Rechtslage, wo das noch möglich war, die Kurzzeit zu vermieten und jetzt ist das plötzlich nicht mehr möglich.
Also ja, ich kenne diese Diskussionen und das hängt sehr stark vom Kaufvertrag ab. Was wurde dort vereinbart? Üblicherweise ist es nämlich schon so, dass in Kaufverträgen Gesetzesänderungen in der Zukunft keine Gewährleistungsansprüche auslösen. Das heißt, man kauft den Ist-Stand. Zum Ist-Stand war es möglich. Dass das für immer so bleibt, ist normalerweise jetzt nicht etwas, das man gewährleistet. Wenn das als Verkaufsargument genutzt wird, ja, dann war es zu dem Zeitpunkt ja auch richtig, ja, also zu dem Zeitpunkt kann man es machen. Und da hängt es auch sehr stark davon ab, wie diese Aussage war. Also wenn der gesagt hat, Sie können jetzt für die nächsten 20 Jahre dort die Wohnung Kurzzeit vermieten und sich eine goldene Nase verdienen, naja, dann wird man diese Aussage näher unter die Lupe nehmen müssen. Wer hat sie gemacht? War das der Makler? War das der Bauträger? Und wie wurde diese Aussage im Vertrag verarbeitet? Wenn das wirklich so extrem war, dass das wirklich die einzige Kaufentscheidung war oder die maßgebliche Kaufentscheidung, dass man das jetzt für einen gewissen Zeitraum machen darf, dann kann man sich schon überlegen, ob man hier eine Rückabwicklung des Kaufvertrags prüfen sollte, im Hinblick auf einen Irrtum, der eben die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst hat. Aber wenn einfach nur gesagt wurde damals, ihr könnt es Kurzzeit vermieten und es steht auch im Wohnungseigentumsvertrag so drinnen, dass das möglich ist und sich dann danach die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern und die Kurzzeitvermietung nicht mehr zu diesen Bedingungen möglich ist, wie sie es beim Kauf war, dann wird man wahrscheinlich wenig daraus machen können.
Dann hat man einfach Pech.
Da hat man einfach Pech, ja. Das ist ja so wie Steueränderungen, ja. Wenn sich niemand gewährleistet, dass die Steuerbedingungen auf ewig gleich sind. Ja, wenn sich da was ändern, dann ist das ein Risiko, das man mit sich nimmt. Das ist höhere Gewalt.
Ja, habe ich gemacht. Okay, das heißt, man hätte die Möglichkeit, wenn es irgendwie dezidiert angesprochen oder wenn das die Kaufentscheidung beeinflusst hat, sich beim Bauträger, beim Verkäufer irgendwie schadensfrei zu halten oder in irgendeiner Art und Weise das zu versuchen, aber sonst andere Möglichkeiten hat man in Wirklichkeit nicht.
Nein. Also das ist das Einzige und das ist aber auch sehr beschränkt möglich. Ja, das will ich noch dazu sagen. Das hängt wirklich sehr stark vom Einzelfall ab. Wie ist das Verkaufsgespräch vonstatten gegangen? Was genau wurde gesagt? Auch wenn es nur mündlich war, ja, dann wird man wahrscheinlich ein Beweisproblem haben. Wenn der Makler bei der Besichtigung gesagt hat, ja, Airbnb ist möglich, ja, ihr könnt das machen, ja. Wie stark und wie konkret war diese Aussage? Ja, es wird schwierig, ja, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man das gut dokumentiert hat und wenn beispielsweise eben eine bestimmte Mindestzeit zugesichert wurde, zu der das möglich ist, was ich zweifle, dass irgendjemand getan hat. Ja, also ich glaube eher, dass das einfach als Verkaufsargument genommen wurde, ihr könnt das machen, was ja gestimmt hat. Ja. Also insofern werden die Möglichkeiten sehr beschränkt sein.
Was hat man dann für eine Möglichkeit, wenn man jetzt so eine Wohnung hat, wenn man sagt, keine Ahnung, man hat jetzt drei Wohnungen im Triple, braucht die natürlich nicht von Eigenbedarf, man kann sie langfristig vermieten. Hat man irgendeine Möglichkeit, dass man doch die Kurzzeitvermietung macht? Du hast vorher die 20-50% angesprochen, ich weiß jetzt nicht, ob Triple in der Wohnzone liegt oder nicht.
Nein, der Triple liegt nicht in der Wohnzone, also grundsätzlich könnten 50% des Gebäudes umgewidmet werden, was aber im Triple eine sehr theoretische Möglichkeit ist, weil es so viele Wohnungseigentümer gibt und man müsste die Zustimmung aller dieser Wohnungseigentümer einholen, um eine Wohnung umzuwidmen. Und wenn dann mehrere ihre Wohnungen umwidmen wollen, dann fängt dann der Streit vielleicht an, wenn es mehr als 50% sind. Wer darf und wer nicht, ist unmöglich. Also ich glaube, es ist eine sehr unrealistische Möglichkeit, hier eine Umwidmung zu bekommen. Genau dasselbe Problem hat man auch bei der Ausnahmebewilligung. Man könnte die Ausnahmebewilligung beantragen für 5 Jahre, aber auch hierzu braucht man die Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Und je mehr es gibt, umso unrealistischer ist es. Es ist ja schon bei einem 15-Parteien-Haus teilweise schwierig, sinnvolle Maßnahmen im Wohnungseigentumsrecht umzusetzen, wenn sich ein Wohnungseigentümer justament dagegen stellt. Ja, und dann kommt man noch mit so einer heiklen Frage wie die Kurzzeitvermietung, halte ich für sehr schwierig.
Gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten?
Nein.
Okay. Das heißt, wenn ich gescheit bin, kaufe ich eine Wohnung für die Kurzzeitvermietung errichte eine Wohnung für die Kurzzeitvermietung in einem Haus, das mir gehört, und vermiete diese Wohnung da drinnen halt einfach, weil ich bin der Wohnungseigentümer oder ich bin der Alleineigentümer, kann da zustimmen. Und kann die gleich als Apartment widmen, als Neubau. Was habe ich da für Einschränkungen, wenn ich das Neubau gleich als Apartment
Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit für zukünftige Projekte und das wird auch immer wieder gemacht. Also ich habe gerade erst jetzt von einem Projekt in der Nähe des Westbahnhofs gelesen, wo 4 Einheiten im Bau als Apartments gewidmet werden und damit offiziell und zulässigerweise Kurzzeit vermietet werden dürfen. Und zwar nämlich Kurzzeit vermietet tageweise, ja, nicht nur die 30 Tage. Aber ja, das könnte man vielleicht noch den Parteien im Triple mitgeben. Ab 30 Tagen können sie vermieten. Ja, also dafür braucht es diese Umwidmung oder diese Ausnahmebewilligung nicht. Ja. Das heißt, das könnte man dann monatlich machen oder eben diese 6-Monats-Mietverträge, was ja mit Expats sehr wohl auch gemacht wird. Aber für Bauträger in der Zukunft ist das durchaus eine Überlegung wert, dass man je nachdem, wo man ist, ob man jetzt in der Wohnzone ist oder nicht, dass man eine bestimmte Anzahl an Wohnungen im Neubau oder auch im Umbau, in der Sanierung bei Altbauten, in Apartments widmet, sodass man dann diese eben genau an die Investoren verkaufen kann, die Interesse haben, dieses Modell zu führen.
Aber ich könnte die Apartments ja auch langfristig vermieten. Bei den Apartments habe ich dann beide Möglichkeiten, oder?
Jein, ja.
Sehr einfach.
Ja. Sie sind ja dann als Apartments gewidmet und nicht als Wohnung. Und die Wohnung ist zu Wohnzwecken gewidmet. Und die Apartments haben seine eigene Widmung, die sich mittlerweile so etabliert hat, dass man sagt, Apartments sind eben zu Kurzzeitvermietungszwecken. Allerdings, und das ist jetzt auch so die Meinung, die wir in der Branche alle haben, die ich auch mit den Ziviltechnikern besprochen habe, sollte man tatsächlich Langzeit vermieten wollen, entweder man will ganz aufhören mit der Kurzzeitvermietung und das überhaupt in eine Wohnung umwidmen wollen, dann wird die Behörde wahrscheinlich die Letzte sein, die dagegen ist, ja, weil die Wohnung schaut ja gleich aus und es ist jetzt auch baulich, werden keine Maßnahmen erforderlich sein, weil eigentlich die Bedingungen oder die Voraussetzungen für die Apartmentwidmung viel strenger sind als für die Wohnungswidmung. Und auch wenn man sie temporär mal oder für eine Zeit Langzeit vermietet, wird niemand in der Politik, denke ich, was dagegen haben, wenn ein Apartment als Wohnung vermietet wird, weil man ja eh immer das Argument bringt, dass Wohnraum entzogen wird. Und hier wird der Wohnraum, der eigentlich nicht zu Wohnzwecken gedacht ist, den Wohnungssuchenden zur Verfügung gestellt. Das ist aber jetzt keine juristische Antwort.
Ja, wir kommen schon wieder gegen Ende der Folge. Ich möchte meine zweigeteilte Abschlussfragen sind, wie organisiert ihr euch? Du hast schon das Wort Branche genannt. Es ist ein sehr junges oder auch nicht junges Gebiet, Stichwort Ferienapartments, das gibt es schon lange. Aber wie seid ihr organisiert? Wie laufen die Prozesse mit der Politik? Wie sieht das aus? Und dann die zweite Frage ist, wo siehst du jetzt die Veränderungen in der nächsten Zeit? Was siehst du zukommen auf eure Branche, wenn ich das so nennen darf? Und was sind auch die Wünsche?
Ja, also die Branche ist nicht wirklich sehr organisiert, sage ich jetzt einmal. Es gibt einige Anwälte, die in diesem Bereich beraten. Mit denen tausche ich mich auch immer wieder aus. Oder man hört halt, was die Kollegen in diesem Bereich publizieren oder Meinungen äußern. Da sind ja die Social Media schon sehr hilfreich dafür. Es gibt in Wien einen Verband der Wiener Apartmentvermieter, die auch immer wieder Veranstaltungen machen, die sich auch versuchen, mit der Politik auseinanderzusetzen und hier zu intervenieren. Das ist leider, auch wenn das sind viele junge Apartmentvermieter, die sich da jetzt im Vorstand zusammengetan haben, die sind sehr bemüht, muss man schon sagen. Aber die Politik ist da irgendwie sehr verfahren in ihren Meinungen und man hat da nicht wirklich viele Chancen, dort seine Ideen hineinzubringen, ja, leider. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es dieses Sprachrohr gibt, dass diese Awareness besteht, dass es eben hier den Bedarf auch gibt, ja, dass es dem Tourismus etwas bringt, dass Wirtschaftsleistung hier geschaffen wird. Und mein Wunsch wäre, dass das Mietrechtsgesetz komplett überarbeitet wird und diese Mietrechtsschranken fallen, weil dann entspannt sich auch dieser gesamte Druck im Hinblick auf die Kurzzeitvermietung. Und vielleicht sieht dann die Politik, dass sie sich eigentlich selbst im Wege stehen, ja, und viele Apartmentbesitzer gerne Langzeit vermieten, wenn sie einen anständigen Mietzins dafür bekommen.
Also ich finde, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort, insbesondere mit dem Wunsch, den wir ja schon des Öfteren gehört haben in unserer Podcast-Reihe. Liebe Irina, vielen Dank für deine Ausführungen. Danke, dass du zu Gast warst, und ich übergebe das letzte Wort an Alex.
Politiker einladen. Hm? Werden wir schauen, was da im Herbst Spannendes auf uns alle zukommt.
Herbst wird spannend, ja.
Herzlichen Dank, war wirklich sehr interessant.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.